Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute nehme ich die erste Folge der Business-Linie von Winning Talks auf. Und ich habe gleich den Mann eingeladen, der mir den finalen Impuls gegeben hat, diese Business-Linie überhaupt ins Leben zu rufen. Sein Lebenslauf ist alles andere als klassisch. Kein Abitur, keine Ausbildung, kein Studium. Dafür über 10 Jahre bei der Bundeswehr und später eine beeindruckende Karriere als Topmanager in großen Konzernen wie Sony und der Deutschen Telekom. Dieser Mann ist Joachim Kurke. Und genau das macht diese Folge so spannend, denn es geht heute nicht nur um Karriere, sondern um die Frage, wie ein Mensch mit Höhen und Tiefen umgeht, wie er Entscheidungen trifft und aus Fehlern lernt. Was jemanden antreibt, nach so vielen Jahren im Top-Management nochmal neu anzufangen, während andere längst in Rente sind. Er hat genau das getan. Heute ist er Gründer von PeopleBoost und hat sich, obwohl er eigentlich in Rente ist, nochmal selbstständig gemacht. Und die Firma brummt. Über all das sprechen wir heute. Lieber Achim, ich freue mich riesig, dass du da bist und heiße dich herzlich willkommen zu Winning Talks.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Achim, du hast mal zu mir gesagt, du hast genauso viele gute wie falsche Entscheidungen getroffen. Was war denn die beste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben getroffen hast?
Also die eine beste Entscheidung, die gibt es nicht. Also es waren viele Entscheidungen, aber was mir immer wirklich geholfen hat, ist, dass ich immer neugierig geblieben bin und immer in Bewegung war. Und ich glaube, das war, in diese Richtung zu gehen, war eine der besten Entscheidungen, also immer wieder den Schritt nach vorne zu wagen.
Ja, das glaube ich. Dieses neugierig bleiben, das ist auch etwas, das würde ich sofort unterschreiben. Und Entscheidungen, die nicht so gut gewesen sind, die bleiben ja vielleicht präsenter. Gab es da denn eigentlich eine Entscheidung, die du dir hättest sparen können, rückblickend?
Ja, da gab es nicht nur eine. Da gab es viele. In der Regel waren das immer die, wo ich mir nie so sicher war, ist es jetzt wirklich die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich dann im Grunde genommen auch viel auf beratende Menschen gehört habe und dann im Grunde genommen mit einer gewissen Unsicherheit entschieden habe. Und da muss ich im Nachhinein sagen, da wäre es vielleicht besser gewesen, nochmal ein bisschen das Thema zu überdenken und nochmal von anderen Perspektiven zu betrachten. Das habe ich nicht immer gemacht und musste dann leider im Anschluss mit der Konsequenz leben, das zu korrigieren.
Ja, was du beschreibst, ist das sowas wie, dass du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast?
Genau.
Was war dieses unsichere Gefühl dabei?
Genau. Also genau das ist es. Ich habe gesagt, okay, die Fakten sprechen eigentlich alle dafür, dass du das jetzt machst, aber das fühlt sich nicht gut an. So, und in 99% der Fälle musste das nach einer gewissen Zeit korrigiert werden.
Ja, dieses Bauchgefühl, das haben ja ganz viele, ne? Dass man, ja, wenn man nicht drauf hört, im Grunde die Quittung bekommt.
Das ist im Grunde genommen schlecht, ja.
Und dann aufräumen muss.
Ja.
Ja, dein Lebenslauf, Achim, der ist ja wirklich alles andere als klassisch und umso beeindruckender. Vom Berufssoldaten übers Topmanagement zum Unternehmer ohne Studium, ohne Abitur. Wie geht das eigentlich?
Ja, also das geht schon, wenn man wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, sehr beweglich ist. Wobei, ich sag mal, der Weg zur Bundeswehr war im Grunde genommen ein Weg, der dadurch geprägt war, dass es vorher keine Alternativen gab. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich war in der Schule nicht der Überflieger, ne? Und dann kam zum damaligen Zeitpunkt, gab es die Wehrpflicht noch. Also ich musste so oder so zur Bundeswehr und habe mich dann auch da entschieden, dort länger zu bleiben. So, und ich muss dazu sagen, ich bin auch gerne Soldat gewesen. Ja, also sonst hält man das keine 10 Jahre durch. Ja, und die Bundeswehr bietet aber auch wirklich viele Möglichkeiten, wenn man das nutzt, sich weiterzubilden auf unterschiedlichen Ebenen. Und das habe ich eben halt gemacht. So. Und danach kam es ja dann nochmal zum Wechsel, dass ich in die Wirtschaft gegangen bin. Und das ist im Grunde genommen dadurch entstanden. Eigentlich hat mir ein Offizier der Stammdienststelle des Heeres ausgeredet, weiter bei der Bundeswehr zu bleiben. Also irgendwann ist so, ich war ja Soldat auf Zeit. Und wenn du dann diese 10 Jahre da rum hast, dann kannst du entscheiden, Berufssoldat zu werden. So, und dann geht man zu so einer Art Personalabteilung, das ist diese Stammdienststelle des Heeres. Und dieser Offizier hat mir dann quasi meinen Lebensweg bis zur Pensionierung aufgezählt. Und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ja schrecklich.
Das ist also bei der Bundeswehr, wie
ja,
er
ja.
wäre.
Ja, genau. Der hat gesagt, dann kommen Sie in den Beförderungsstau und dann sind Sie erstmal Hauptmann. Dann bleiben Sie dann so ein paar Jahre und dann haben Sie vielleicht Glück, dass Sie noch Major oder Oberstleutnant werden. So. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, da eben halt diesen Bereich Bundeswehr nicht weiterzuführen. So, und ab dann letztendlich mich dazu entschieden, in die Wirtschaft zu gehen. So, und damals, zum damaligen Zeitpunkt, das war dann so in den 90ern, war eben halt IT so wie heute KI. Also das war das, wo alle Welt drauf geschaut hat und die Entwicklungen da waren immer schneller.
Ja, spannend, dass der Personalmensch bei der Bundeswehr ja. das praktisch ausgeredet hat. Aber ich habe ja. erst gedacht, er wollte dir das ausreden, aber das nee. Ist ihm leider passiert, habe ich jetzt verstanden.
Ja, genau. Ich glaube, er wollte das nicht. Nee, das ist einfach so, der hat einfach abgespult, wie das dann, da wird ja viel mit Planstellen gearbeitet, ja, und dann waren nicht genügend Planstellen da. Und dann konnte er das relativ genau aufzeigen, wie der Weg dort ist, ne?
Würdest du sagen, das war schon bei dir auch der Reiz, noch Karriere zu machen, weswegen du gesagt hast, das ist zu langweilig, dieser Weg bei der Bundeswehr? Oder was war das genau, was dich so abgeschreckt hat?
Also abgeschreckt war im Grunde genommen dann eine gewisse Monotonie, dass man sagte, also du hast nicht mehr selbst entschieden, auf was du hinarbeitest. Ja, du hast eben halt einfach darauf gewartet, dass irgendwann diese nächste Beförderung kommt. Und das hat mich tatsächlich abgeschreckt. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss es irgendwie noch was anderes geben. Aber was das genau sein sollte, das wusste ich nicht.
Ja. Also,
ich habe dann schon während der Bundeswehrzeit mich damit beschäftigt. Ich habe während der Bundeswehrzeit auch eine Ausbildung als Programmierer gemacht. So, das ging alles so nebenbei. Dann hat, wie gesagt, die Bundeswehr wirklich viel angeboten. Und das waren dann Dinge, die mich zunächst mal fasziniert haben. Was ich dann aber, ich bin damals dann nach der Bundeswehr zur Nixdorf Computer gegangen und dort hat sich dann herausgestellt, dass dieses Programmieren dann so doch nicht meine Welt war. Also man stellt sich das ja so vor, wie man das manchmal so in Filmen sieht, dass da irgendwie so ein Hacker sitzt und das Pentagon hackt. Das war nicht so. Ich habe Programmroutinen einfach runtergeschrieben, ja, und die wurden dann mit eingebaut und dann gesagt, oh Gott, das ist ja äußerst langweilig, ja. Und hatte allerdings das Glück, dass ich dann mit einem Vertriebsleiter bei ein paar Kundenbesuchen war und habe dann so, sag ich mal, meine Liebe zum Vertrieb und zum Marketing entdeckt. So, und das war dann so der nächste Schritt, den ich gegangen bin.
Ja, ganz spannend. Und was ich so raushöre, diese Neugierde, von der du ja zu Anfang schon sprachst, ja. die hat ja im Grunde dazu geführt, dass du dann diese weiteren Schritte gemacht hast und auch dann die Liebe, wie du sagst, zum Marketing, zum Vertrieb entdecken konntest.
Ja, also ich bin auch jemand, der sagt immer, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Also ich sehe immer wirklich sehr stark die Chancen. Manchmal mit einer gewissen Übertreibung in Richtung Euphorie, ne, dass ich dann glaube, alles ist möglich. So. Aber das hat mir dann auch tatsächlich geholfen, die nötige Energie aufzubringen, da sich wirklich sehr intensiv mit zu beschäftigen und in die richtige Richtung zu laufen. Ne. Es gab auch die ein oder andere Sackgasse, wo man mal reingelaufen ist, aber am Ende des Tages ist das für mich dann doch immer so in die richtige Richtung gegangen, mit auch mit einem guten Gefühl, sage ich mal, wo man sagte, also hier fühle ich mich wohl, ich mache das gerne.
Ja, klasse. Und bei mir bist du natürlich an der richtigen Adresse im Sinne, alles ist möglich. Ja. Das würde ich sofort unterschreiben. Natürlich nicht vom Hochhaus springen und unten gut landen, aber ansonsten sind da kaum Grenzen gesetzt.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so.
Ja. Ja, und dann ging es weiter in die Konzernwelt, wirklich Top-Manager-Karriere, da warst du dann irgendwann drin. Wie war das für dich? Wie ging das weiter und ja, was hat das auch mit dir gemacht, diese Manager-Karriere?
Ja, im Grunde genommen hatte ich ja die Möglichkeit, vorher bei der Bundeswehr das Thema Führungskraft zu lernen. Ja. Und der Unterschied zwischen der Führungskraft einer der Bundeswehr und der Führungskraft in der Wirtschaft, der ist gar nicht so groß. Mhm. Also ich sag mal, in Konzernen sind die Hierarchien ähnlich, ja. Es ist nur nicht so offensichtlich, ja. Bei der Bundeswehr hast du eine Uniform an und dann gucken die Leute auf die Schulter und wissen, was los ist, ja. Und in der Wirtschaft ist das eben halt anders, da ist es nicht direkt so ersichtlich, ne? Und das war eigentlich für mich gar nicht so ein großer Unterschied. Also das war jetzt, wo ich nicht sage, das ist jetzt irgendwie ein Kulturschock hier, läuft ja alles anders. Ich habe natürlich anfangs so als Führungskraft ein paar Eigenschaften mitgebracht, die ich so von der Bundeswehr gelernt hatte, ja, die dann ja nicht ganz so akzeptiert wurden. Da musste ich mich dann erstmal umstellen, also mehr so in Richtung Leadership und die Leute viel mehr mit einbeziehen und so. Aber was ich durchaus, wo ich von der Bundeswehrzeit durchaus profitiert habe, ist damit, dass ich sehr klar und deutlich kommuniziert habe. Also die Menschen wussten genau, in welche Richtung das gehen sollte.
Hm. Ja, und das ist ja etwas, Klarheit verwechseln viele ja oft mit, man ist unhöflich, man ist hart, man kann doch den Leuten nicht so Ansagen machen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, Mitarbeiter Klarheit durchaus schätzen.
Absolut. Also das ist ja auch eine Art von Orientierung. Und ich sag mal, die Menschen, die fühlen sich ja unsicher, wenn sie keine Orientierung haben. Ja, also wenn die nicht genau wissen, ich formuliere mal das ganz salopp, was will der Alte denn jetzt eigentlich von uns, ne? Dann ist das schwierig. Also dann merkt man auch, wie so ein Team auseinanderdriftet. So. Und da habe ich immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Leute gut informiert sind, ja, dass sie wissen, worum es geht, ja, dass sie auch die Strategien kennen. Also ich war am Anfang wirklich irritiert, dass, als ich dann in die Wirtschaft gegangen bin und so meine Teams gefragt habe, ja, Leute, was ist denn die Strategie des Unternehmens? Also die wenigsten konnten mir das erklären. Also, und das ist teilweise, ich bin ja heute in der Beratung tätig, das ist teilweise heute auch noch so, ne? Wenn ich die frage, was ist denn euer USP und was ist die Strategie eures Unternehmens, dann wird es häufig relativ dünn.
Hm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Achim. Das ist ja oft auch der Punkt, wo Mitarbeiter irgendwann innerlich kündigen oder auch den Drive verlieren, weil sie selber ihr Warum oder die Sinnhaftigkeit ihres Tuns irgendwo
absolut
nicht verstehen und sehen.
Absolut. Absolut. Also ich bin auch ein Freund davon, die Mitarbeiter wirklich sehr genau zu informieren, auch wenn es weh tut. Also sie müssen einfach auch wissen, wenn es mal nicht so gut läuft, damit sie verstehen, warum das Unternehmen jetzt so oder so agiert, ja, und vielleicht auch Maßnahmen nach vorne treibt, die nicht so opportun sind. So, und dann geht auch ein Mitarbeiter viel ganz anders damit um, als wenn man irgendwie so einen Closed Job hat und die Informationen für sich behält und die einfach nur mit den Ereignissen konfrontiert, die dann da passieren.
Ja, sehe ich ganz genauso. Jetzt würde mich interessieren, du sprachst ja davon, du hattest zunächst so den Führungsstil der Bundeswehr und hast dann deinen eigenen Führungsstil immer weiterentwickelt. Wie würdest du das am Beispiel der Klarheit deutlich machen? Was war klar, als du den Bundeswehr-Führungsstil hattest und wie war Klarheit in Kommunikation mit Mitarbeitern, als du dann hinterher mehr der Leader-Achim geworden bist?
Ja, also ich sag mal, die anfänglichen, sag ich mal, Ansagen, ich will zwar wirklich so sagen, also ich würde den Begriff Befehlsausgabe jetzt nicht nutzen, ja, aber es ging in diese Richtung, ja, da hat mir das Team oder die Teams sehr deutlich gespiegelt, dass sie gesagt haben, also du musst das schon erklären, ja, also einfach diese Ansage, das reicht uns nicht, ne, wir brauchen da noch mehr Hintergrundwissen. Und ich habe anfänglich sehr stark vorgegeben, auch wie die das machen sollen. Ne? So, und also böse Zungen behaupten, also ich war am Anfang sehr stark im Micromanagement, ne? So habe mir wirklich alles ganz genau angeguckt. Vielleicht auch aus dem Grund, um das selbst noch zu lernen, wie dieses Unternehmen funktioniert, aber das haben die Mitarbeiter als unangenehm empfunden. Ne? Das haben die mir auch deutlich gespiegelt. Dann habe ich das sukzessive umgestellt und bin mehr so ins Thema Leadership, habe denen gesagt, so Leute, das ist das Ziel, das ist die Aufgabe, ne? Wie du da hinkommst oder so, mach das, wie du meinst, und wenn du Unterstützung brauchst, kannst du ja nochmal zu mir kommen, dann helfe ich dir. Ne? Und das war so der Change in dem Führungsstil.
Ja, sehr nachvollziehbar. Was ich beeindruckend finde, dass die Mitarbeiter trotz deines Ansagenstils offensichtlich so viel Vertrauen zu dir hatten oder was auch immer es war, dass sie dir das gesagt haben, dass sie sich das getraut haben.
Ja, das war nicht immer so. Also ich hatte vor kurzem noch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin ein Gespräch, die durchaus sagte, dass sie am Anfang dieses Vertrauen nicht hatte, ne? Dass sie sich da auch erstmal langsam rantasten musste, um zu sehen, wie reagiert denn der Achim Kurke, wenn man ihm jetzt sagt, also da kann ich jetzt nicht so mit umgehen, wie du gerade mit mir umgehst. Ne? Und aber ich habe versucht, das möglichst immer so offen zu halten, dass meine Mitarbeiter das Gefühl hatten, mit allen Themen zu mir zu kommen, ohne allerdings so in diese Rolle des 24-Stunden-Betreuers zu rutschen. Ne? Das wollte ich auch nicht. Also es gibt durchaus ja Menschen, die das auch dann nutzen und die kommen mit allen möglichen Themen. Ne? Und die dann auch sehr stark in den privaten Bereich gehen. Das habe ich versucht dann zu vermeiden.
Ja, wieder klar gewesen. Ja, ich kenne das zu gut. Ja, wir sprachen schon von Mitarbeitern, die dir Sachen gespiegelt haben. Und in Summe, gab es Menschen oder einen Menschen, der dich in dieser Laufbahn besonders geprägt hat?
Ach, da gab's viele Menschen, die mich geprägt haben. Also ich sag mal, eine besondere Prägung habe ich tatsächlich durch meinen Vater, ja, der klare Prinzipien hatte. Ne? Also für den waren so Dinge wie Pünktlichkeit, das war ein unumstößliches Gesetz. Also, und der hat auch spüren lassen, wenn man gegen diese Prinzipien verstoßen hat. Ne? Und auch ein wertschätzender Umgangston war für den auch unwahrscheinlich wichtig. Und dann war der auch vom Äußeren, also es war ein Mensch, der war immer unglaublich korrekt gekleidet. Also ich weiß, dass mein Vater früher selbst in der Freizeit Krawatte getragen hat. Also der war übrigens Beamter bei der Deutschen Bahn, ja. Also der wird sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, was heute aus diesem Unternehmen geworden ist. Insbesondere bei Pünktlichkeit. Ja.
So, und das ist ja schon auch schön, dass man die Pünktlichkeit als hohe Tugend hat und bei der Deutschen Bahn arbeitet.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt war es tatsächlich nicht so. Ne? Also er hatte in Pension war er sich schon beschwert darüber, dass das irgendwie so ein Schlugi-Laden geworden ist. Aber von dem habe ich eben halt viel mitgenommen. Und also was das Thema Respekt angeht, also Respekt auch dem, der dir gegenüber sitzt und auch so ein paar Tugenden und Prinzipien, die old-fashioned sind, aber die ich bis heute pflege, also die für mich auch wichtig sind. Also ich kann schlecht damit umgehen, wenn ich einen Termin habe und derjenige kommt unpünktlich. Ja, also es gibt ja immer 1000 Begründungen, warum das so ist und ich glaube, die meisten sind erfunden. Also wenn einem wirklich etwas wichtig ist, dann ist man dann halt auch da. Ja, so. Und das ist, dann gab es natürlich in meinem beruflichen Weg einige Menschen, die mich sehr geprägt haben, auch sehr beeindruckt haben. So, und vor kurzem habe ich noch einen Podcast. Einer von denen ist René Obermann, wo ich ja wirklich das Glück hatte, mit dem eine Weile zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich habe heute noch einen lockeren Kontakt zu ihm. Und also ich finde es auch, das ist irgendwie so schon fast ein Vorbild, wie weit der gekommen ist und wie der das geschafft hat, da auch in dieser Konzernwelt und die Telekom war ja nicht der einzige Konzern, wo er tätig ist, da so nach vorne zu kommen. Und ja, also das sind so Menschen, wo ich viele mitnehmen konnte.
Was war das speziell an René Obermann und war das zu Zeiten, wo er Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Telekom war, wo du eng mit ihm gearbeitet hast?
Nee, da war er noch in der Geschäftsführer der T-Mobile.
Ah ja.
Und da haben wir eng zusammengearbeitet. Ich war Vertriebsleiter im Handel in der Region West und er als Deutschlandchef T-Mobile eben halt auch mit maßgeblich für die Vermarktung zuständig. Und was mich fasziniert hat, war auch wirklich, welche Disziplinen der Mann an den Tag gelegt hat. Ne? Also wie der gearbeitet hat und so. Und auch was mich fasziniert hat, der hat ja wirklich, also das ist nicht respektierlich gemeint, der wirkt ja immer so ein bisschen wie so ein Sunnyboy, ist er aber überhaupt nicht gewesen. Also der war schon sehr klar, wo er hin wollte. Ja. Und das habe ich als angenehm empfunden. Und weil man wusste einfach, wo man dran war, in welche Richtung das geht und wenn man das Ziel erreicht hat und wann nicht so. Und das war eine angenehme Zusammenarbeit.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn auch kennengelernt. Wir haben ja zusammen in der Deutschen Telekom auch einige Zeit gearbeitet. Und ich weiß noch, ich war damals junge Trainee und wir waren alle eingeladen in Bonn in der Redoute und er hat einen Vortrag gehalten. Ja. Und dann schellte bei einem der Trainees das Telefon während seines Vortrags und der Raum erstarrte. Und was sagte denn der Obermann? Answer the phone, could be revenue. Das ist mir hängen geblieben.
Ja, ja, ja.
Ja, Menschen, die einen besonders prägen. Du hast ja auch zwei Töchter.
Ja,
genau. Ist das noch eine ganz andere Form von Prägung eines Mannes von dir?
Ja, ja, natürlich. Und ja, die prägen einen durchaus, insbesondere wenn man feststellt, dass sie so ihren sehr eigenen Charakter entwickeln. Ja, und man durchfährt ja verschiedene Phasen. Also ganz am Anfang ist man ja als Vater das Vorbild schlechthin, ja, und irgendwann kommt dann so eine Phase, wo man auch schon mal in die Diskussion gerät mit seinen Töchtern, ne? Und jetzt sind beide rhetorisch sehr gewandt, ja. Also,
haben sie vom Papa gelernt.
Das könnte sein, ja, das ist naheliegend. Und da habe ich schon die ein oder andere schwierige Diskussion mit denen geführt. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, dann bin ich abends nach Hause gekommen und ich kam in dieses Haus und denke, oh, komische Atmosphäre hier, ne? Und dann kam meine Frau zu mir und sagte zu mir, ja, also Celia will nicht lernen für Physik, ne? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lass mich das mal regeln, ne? Da muss Management Attention drauf, ne? Und dann habe ich mit meiner Tochter geredet und dann hat die mir sehr analytisch erklärt, dass sie nicht lernen muss, ja, weil diese Arbeit eh von der gesamten Klasse mit einer 5 geschrieben wird und dann muss sie wiederholt werden. Und dann habe ich sie gefragt, ich so, wie kommst du darauf? Ja, sagt sie, sie hat in den letzten Stunden in Physik so eine Strichliste geführt, wer alles eine falsche Antwort gegeben hat, ne, im mündlichen Unterricht und 70% waren falsch, also das wird nichts, ne? Und warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen und dann lernen, wenn man das eh nochmal schreiben müsste.
Also Achim, dein Gesicht hätte ich gerne gesehen, als diese Antwort kam. Das ist ja, ja. Hoch beeindruckend.
Also ich habe dann kapituliert und habe gesagt, also okay, Celia, super, dann mach, was du willst, muss ich lernen. So. Und habe mir insgeheim gewünscht, dass es nicht so kommt, aber es ist tatsächlich so gekommen. Also sie hat recht behalten. Und was ihr natürlich dann nochmal richtig Wind unter die Segeln gegeben hat, ne?
Wahnsinn. Und für die nächste Physikklausur hat sie dann richtig gelernt und eine 1 geschrieben?
Also sie war weitaus besser in der Schule. Beide Töchter waren weitaus besser in der Schule als ich. So. Und ich habe auch sehr lange verschwiegen, wie so meine schulischen Leistungen waren. Ja. So, damit die nicht das Gefühl gewinnen, es geht auch anders.
Ne? Ja, verstehe.
Die sind beide. Ich habe ja dann auch die jüngere Tochter, die Linda. Ist jemand, also was ich an der bewundere, ist, die, mit welcher Disziplin die lernt. Also das ist unglaublich. Also ja, also das ist wirklich, ich bin sehr stolz auf meine Töchter, auf beide.
Ja, das ist schön zu hören und das ist auch wirklich bezaubernd, was du berichtet hast, wie sie dich quasi mit deinen eigenen Waffen geschlagen haben.
So ist es, ja.
Klasse. Ja, du sagtest gerade schon so scherzhaft, du musstest dann mal Management-Attention draufsetzen, als deine Tochter Physik nicht lernen wollte. Was sind für dich, wenn wir da mal hinschwenken, Erfolgsfaktoren für wirklich gute und wirksame Führung? Oder was zeichnet für dich eine gute, wirksame Führungspersönlichkeit aus?
Also ich denke, die beiden wichtigen, also du kannst ja keinen Menschen motivieren, das muss er irgendwie selber machen, ja, aber ich höre heute, also ich bin ja mittlerweile nicht mehr bei der Telekom, aber viele meiner ehemaligen Mitarbeiter, mit denen ich dann spreche, sagen, Achim, du warst immer sehr inspirierend. Ja, also das fehlt uns heute, ne? Du hast uns immer so aufgezeigt, wo das hingehen kann, so, so. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, ja, dass man den Leuten die Möglichkeiten aufzeigt, ne? Die das hat, wenn man sich so oder so verhält. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist auch, dass man ihnen eine klare Orientierung gibt. Also das sehe ich auch als eine besondere Verantwortung für Führungskräfte. Also du musst nicht alles weichwaschen und alles rosarot malen, sondern musst denen durchaus auch mal deutlich aufzeigen, wenn die Performance nicht stimmt. Das finde ich auch sehr wichtig, ja, weil das hat sonst auch Auswirkungen auf das gesamte Team, wenn man das nicht tut.
Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, ich sage immer scherzhaft, eine faule Tomate im Team und das ganze Team hat ein Problem.
Ja, ja, genau.
Faul im Sinne, jemand, der nicht reinpasst, der nicht will, wie auch immer.
Ja, genau.
Mhm. Ja, und als Führungskraft hat man ja auch Situationen, wo man mit Druck umgehen muss, schwierige Gespräche, du sprachst gerade davon, aber natürlich auch in Richtung noch höheres Management, Entscheidungen vertreten, rüberbringen. Wie hast du das geschafft? Du sprachst ja davon, einerseits klar zu sein, nah am Menschen und trotzdem die Sachen von dir persönlich auch fernzuhalten, damit du auch bei dir bleiben konntest. Ja. Wie ist dir das konkret gelungen? Wie hast du das gemacht?
Was für mich persönlich sehr hilfreich war, dass ich Routinen entwickelt habe, so dass ich wirklich eine klare Struktur auch in meinem Alltag habe. So, und mich nicht 24 Stunden mit dem Unternehmen oder mit einzelnen Personen beschäftigt habe. Also ich habe mir da schon Freiräume geschaffen. So, und das hat mir einfach auch Kraft gegeben, mich dann auf die Themen zu fokussieren, wo dann eine hohe Erfordernis ist, dass die jetzt erledigt werden müssen. So, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich seines Verantwortungsbereiches bewusst ist, ne? Also ich habe immer eine große Verantwortung für meine Mitarbeiter verspürt, ne? Aber ich habe keine Verantwortung dafür verspürt, wenn, ich sag mal, der eine oder andere in partnerschaftliche Krise gekommen ist. Also dann haben die natürlich schon versucht, das eine oder andere vielleicht auch bei mir abzulegen, aber das habe ich immer dann von mir gewiesen, ja. So, aber wenn die ein Thema im Job hatten, dann war ich halt auch wirklich für die da.
Erlaub mir die Nachfrage, das interessiert mich, weil du das jetzt so sagst, dass du das von dir halten konntest, diese privaten Themen. Wie hast du das gemacht, ohne die Menschen zu verschrecken oder dass sie danach sich nicht mehr getraut haben, mit ihren anderen Themen zu kommen? Wie hast du das gemacht?
Also ich habe denen im Grunde genommen gesagt, dass ich nicht Teil der Lösung sein kann. Ja, dass das ein Thema ist, was sie nur alleine lösen können. Ja, also man kann da vielleicht noch irgendwie wenn man sich das anhört, das hilft denen ja schon mal. Ja, aber eine Lösung bei solchen privaten und persönlichen Themen, die hat man einfach nicht parat. Also ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe, die man haben kann. Gerade wenn die in einer langen Beziehung waren, ich sag mal, da liegen so viele Leichen im Keller, ja, die kriegt man nicht alle aufgearbeitet. Also als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht hat, da hat mich die Ausbilderin davor gewarnt, so in so eine Art Eheberatung zu gehen. Also sie hatte von einem eigenen Erlebnis erzählt, dass sie sagte, dass dann gute Freunde mal zu ihr gekommen sind und gesagt haben, so, das klappt mit uns hier nicht mehr so gut, kannst du uns da mal beraten? Und sie sagt, das war ein Desaster, ne? Weil wenn du dann 10 Jahre oder 20 Jahre Partnerschaft aufarbeiten musst, das wird schwierig.
Ja, wenn du abends dann von der Arbeit nach Hause gegangen bist und hattest entweder schwierige Gespräche oder am nächsten Tag stand was Schwieriges an, wie hast du das dann geschafft, abends wirklich abzuschalten und Arbeit bei der Arbeit sein zu lassen und dann auch diesen Freiraum auch gedanklich für dich zu nutzen?
Also das schafft man nicht immer. Also ich hab versucht, die Themen nicht mit nach Hause zu nehmen, aber es gab durchaus manchmal Sachen, die einen so intensiv beschäftigt haben, dass man die doch mit nach Hause genommen hat. So, und im Grunde genommen war das was dann nochmal ein gutes Ventil, das mit einem Partner oder mit einem guten Freund kurz zu besprechen. Der hat gegebenenfalls dann auch ein Statement abgegeben oder auch nicht, ja. Aber man hat das nochmal kurz aufgearbeitet und dann habe ich das aber einfach versucht zur Seite zu schieben und mich dann, ich sag mal, auf die Familie zu konzentrieren oder mich abzulenken, eben halt auch mit Sachen, die ich dann im Haus gemacht habe. So, ich bin Gartenfreund, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, so, das hat mir dann auch geholfen, erstmal so ein bisschen Abstand zu gewinnen, so. Und, dass ich dann im Garten meinen Pflanzen gepflegt habe.
Ja, dein Garten ist wirklich wunderschön. Das ist so ein ganz besonderer Stil auch, den du da hegst.
Ja, das ist so englische Gartenkunst, ja. So.
Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich lade dich nochmal ein für unseren Garten. Ach, ja. Kannst du mal für ein Konzept
Gerne.
Machen, Vorschläge.
Gerne.
Na, kleiner Spaß.
Also das würde ich aber auch mit Freude machen, ja.
Okay, dann nehme ich das kleine Spaß zurück. Ja, wir waren gerade bei den schwierigen Gespräche und so weiter. Was würdest du sagen, wenn du so zurückblickst, war so dein schwierigster, dunkelster Moment in deiner Laufbahn?
Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Den gibt's tatsächlich nicht. Also dunkler Moment ist ja auch eine krasse Formulierung. Also wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Ja, das dunkelste Moment, da stelle ich mir jemanden vor, der da kurz vor der Depression oder vor der Resignation ist. Das hat tatsächlich bei mir nie stattgefunden. Ja, es gab durchaus, sag ich mal, Tage, wo man abends gesagt hat, Mensch, wär's wohl besser liegen geblieben, ja. aber so ein wirklich dunklen Moment gab's nicht. Ich glaube, das ist auch Teil mit meines Erfolgsrezeptes, dass mir die Themen fast immer viel Spaß gemacht haben. Also ich bin immer gerne arbeiten gegangen, ob das bei der Bundeswehr war oder nachher in der Wirtschaft war oder jetzt in der Selbstständigkeit. Also ich mache das immer mit viel Freude. Wenn sich das ändern würde, würde ich es nicht mehr tun. Also dann würde ich sagen, okay, das ist nicht mehr dein Spielfeld, dann musst du was anderes machen.
Das ist ja auch eine spannende Einstellung, diese Neugierde, von der du die ganze Zeit sprichst, die Freude an dem Tun und dann, wenn es nicht mehr so ist, eben ändern. Dieses Love it, change it or leave it.
Ja.
Spannend.
Also diese Selbstständigkeit, in der ich jetzt bin, ist im Grunde genommen entstanden. Also das Unternehmen People Boost habe ich 2016 schon gegründet. Das lief dann, sage ich mal, mehr oder weniger so als Nebentätigkeit schon während der Telekom-Zeit, weil mich dieses Thema Personalentwicklung unglaublich interessiert hat. Und wie schaffst du es, die Menschen so zu inspirieren, dass sie auch mit Freude an den Themen dran sind? Und dann habe ich ja nach der Zeit bei der Telekom habe ich dann gesagt, so jetzt steigst du da richtig ein. Und da habe ich mich mit einem wirklich guten Freund von mir unterhalten, der hat das gleiche Alter wie ich, der ist auch 68 und der ist Unternehmer, der ist auch in der Beratung, der hat auch eine sehr große Beratung. Und dann hatte ich dem so gesagt, so was ich vorhabe. Und dann hat er auch so gesagt, immer, ich mache das richtig groß. Ne? Und dann hat er mir eine Frage gesagt, was bedeutet denn groß für dich? Ne? So. Ich sag, was meinst du jetzt? In Umsatz oder so? Ja, in Umsatz. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe eine Zahl genannt. So. Und dann sagte der zu mir, das schaffst du nicht. Mit dem Zusatz, nicht mehr in deinem Alter.
Oh, ja, okay. Ja?
So, wohlgemerkt, also er ist im gleichen Alter wie ich, also und dann habe ich so, jetzt erst recht.
Ne? Da war die Neugierde und der Ehrgeiz geweckt.
Genau, und ich muss gestehen, also er hat zum Teil recht behalten, also zum einen habe ich die Zahl, die ich genannt habe, nicht erreicht, ja, obwohl es gut läuft, aber ich habe es halt nicht geschafft. Zum anderen auch, es strengt mich mehr an, als es mich anstrengen würde, wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Ne? Aber so ist das dann ins Rollen gekommen. So. Und deswegen bin ich auch nochmal diesen Schritt gegangen. Also wirklich, im Grunde genommen hat er mich mit seiner Warnung, ne, sei vorsichtig, du bist nicht mehr der Jüngste, hat er mich eigentlich sehr inspiriert, da nochmal richtig einzusteigen.
Ja, ob ihm das klar war, dass er dich damit erst recht herausgefordert hat?
Ich glaube schon, vielleicht hat er es deswegen gemacht. Okay. Also wir kennen uns sehr gut und wir wissen auch sehr gut, wie der andere so funktioniert.
Ja, ich meine, du hast angefangen davon zu erzählen, das muss man erstmal machen, in Rente zu gehen, wo viele drauf lauern, um endlich das machen zu können, was sie ihr Leben lang nicht machen konnten. Irgendwelche Hobbys, Reisen, sonst was. Manche machen gar nichts und sitzen dann zu Hause und du hast vorher schon die Firma gegründet und bist jetzt als, ich sag mal, Rentner nochmal voll ins Unternehmerleben eingestiegen. Das finde ich wahnsinnig cool.
Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, weil so ein Unternehmertum ist ja nochmal was anderes als Management. Ne? Also die Verantwortung ist ja eine eine viel größere, ja, und man ist viel strategischer unterwegs als Manager. Da ist man natürlich auch zum Teil strategisch unterwegs, aber die strategische Komponente ist viel, viel größer. Man muss sich darüber Gedanken machen, so, wie geht's in dieser Beratungsszene überhaupt weiter, ja, und worauf fokussiere ich mich? Was ist mein Kernprodukt? Ja, wo will ich eigentlich hin? Wo glaube ich, haben die Menschen den größten Bedarf? Wo kann ich auch wirklich wirksam sein? Ja, also ich sag mal, man kann ja auf einer Seite sagen, okay, da verdiene ich halt mein Geld mit. Ja, aber ob das am Ende des Tages dem Kunden genutzt hat oder nicht, so what? Ne? So, und wie will ich mich differenzieren von anderen Beratungen? Ne? Und das fand ich eine unglaublich spannende Herausforderung. So. Und das ist auch etwas, was mich angetrieben hat und nach wie vor sehr stark antreibt. Und das andere Thema, warum ich das nochmal gemacht habe, war im Grunde genommen auch tatsächlich so ein bisschen Angst davor, dass man mental abbaut. Ne? Also wenn man jetzt wirklich so nur noch zu Hause sitzt, also das ist vielleicht die ersten 6 Wochen, ist das dann wie Urlaub, ne? Und aber dann kommt da vielleicht auch eine gewisse Langeweile und dann hast du nach einem Jahr auch die Reisen abgefrühstückt, die du unbedingt mal machen wolltest, ne? Und dann ist die Frage, wie geht's weiter in deinem Alltag? Und da habe ich tatsächlich einen riesen Respekt vor gehabt, weil ich habe das auch bei Bekannten erlebt, die ein paar Jahre oder Monate vor mir in Rente gegangen sind, wo ich dann nachher gedacht habe, wow, die freuen sich jetzt wirklich nur noch immer auf die nächste Mahlzeit und
ja.
Das ist der ganze Lebensinhalt. Und da habe ich tatsächlich, ja, man kann schon wirklich sagen, da habe ich tatsächlich Angst vor gehabt, dass mir das auch passiert. So, und so habe ich jetzt eine Beschäftigung, die mich herausfordert, ja, und aber mich nicht stresst, sondern ich habe Freude daran, wenn ich dann ja, dem einen oder anderen Unternehmer auch unterstützen kann. Ja, und der auch meine Hilfe gerne in Anspruch nimmt und auch sieht, dass es einen Effekt hat.
Ja, hört sich klasse an und kannst ja vielleicht gleich mal von 1, 2 Beispielen erzählen, was PeopleBoost genau macht. Zuvor finde ich nochmal spannend, der Kollege, der zu dir sagte, diese Umsatzzahl, die schaffst du nicht. Also während ich dir jetzt gerade gelauscht habe, habe ich für mich übersetzt, du würdest sie schaffen, wenn du es wolltest. Du hast aber für dich priorisiert, es nicht zu sehr dieses Stresslevel wieder ausarten zu lassen. Denn ich bin mir sicher, würdest du das tun, würdest du es schaffen. Die Frage ist, würdest du es überhaupt wollen? Jetzt war das so ein Wurstsatz. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich weiß, was du meinst. Also die Überlegung, die ich hatte, als ich gesagt habe, so, ich steige jetzt richtig ein, war anfänglich, ja, du steigst richtig ein. Aber du präferierst den 5-Tage-Monat. Ne? Also ich habe gesagt, so 5 Tage im Monat arbeitest du und 25 Tage machst du dann Dinge, wo du die hauptsächlich mit Freizeit zu tun hast. Also das funktioniert nicht. Das akzeptiert einfach kein Kunde. Ja, und das habe ich relativ schnell begriffen. Ne? Und dann hatte ich im letztes Jahr im September, war dann so eine Überlegung zu sagen, okay, wie machst du jetzt weiter? Ne? Also versuchst du weiter diesen 5-Tage-Monat zu präferieren, dann wird dieses Unternehmen nicht erfolgreich. Weil dann wirst du Kunden verlieren. Ne? Also du kannst ja nicht irgendwie nach 5 Tagen sagen, Mensch, liebe Konstanze, pass mal auf, jetzt beginnt der 6. Tag, ich komme jetzt in dem nächsten Monat erst wieder, ja. Das macht kein Kunde mit. Ne? Und also habe ich mich, das war im September, ich habe mir ein paar Tage Urlaub genommen, habe gesagt, da muss ich jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken. Und habe mich dann wirklich entschieden, richtig einzusteigen, so, und das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich eigentlich wieder einen Fulltime-Job habe. Also der 5-Tage-Monat ist Geschichte. Ja,
der 5-Tage-Monat ist zur 5-Tage-Woche geworden.
Ja, genau. Also im Grunde genommen ist es so. Ja, also ich bin wieder voll drin und weil es funktioniert nicht anders. Also das ist, ja, wie man so langläufig sagt, das ist sonst halbschwanger irgendwie und halbschwanger funktioniert nicht so. Und deswegen, also ich glaube, die Zahl, die ich damals genannt habe, die ist möglich, ja, und die ist erreichbar und ich werde die auch erreichen. Nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, glaube ich, kriege ich das hin. Ich bin gerade dabei, die Rand- und Rahmenbedingungen zu schaffen, weil das schafft man nicht alleine. Dazu war sie einfach zu hoch rausgeschossen, ja, so. Aber ich brauche da noch ein paar Partner, aber wenn ich die jetzt gewinnen kann, dann wird das funktionieren.
Ja, spannend. Ich wusste es doch. Irgendwie hat mich das dazu verleitet, nochmal diese Aussage zu denken, na, wenn der Achim was will, dann schafft er das auch.
Und ich meine, das ist ja auch gut, was du gerade sagst. Man muss ja gar nicht alles selber machen. Ich meine, vielleicht geht es auch mit einem 5-Tage-Monat, wenn du einfach deine Leute alles machen lässt.
Ja, und ich sag mal, ich kann ja auch nicht alles. Also ich sag mal, wenn ich dann mit Interessenten spreche, dann haben die vielleicht auch eine Idee, wo ich sage, Leute, da findet ihr bei mir nicht die Kernkompetenz, sondern dann, aber ich würde euch jemand anders empfehlen, so, und den nehme ich dann eben halt mit rein.
Ja, klingt fantastisch. Magst du mal ein Beispiel geben, so von einem Mandat oder was du erzählen kannst, was du mit People Boost genau machst?
Ja, also die Kernaufgabe, die People Boost oder ich mir oder wir sind ja mittlerweile zu fünft, die wir uns gestellt haben, ist Unternehmen zu helfen bei der Strategieumsetzung. Also wir sind keine Strategieberater. Also die meisten Unternehmen haben wirklich sehr gute Strategien. Ich habe wenige Interessenten, mit denen ich gesprochen habe, gefunden, wo ich gesagt habe, naja, also vielleicht überdenkt nochmal eure Strategie, die geht vielleicht nicht in die richtige Richtung. Also ich würde sagen, 99% haben tatsächlich eine Top-Strategie, aber 70% der Unternehmen scheitern daran an der Umsetzung dieser Strategie. So, und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. So, und im Grunde genommen ist es relativ banal, die scheitern deswegen daran, weil die versäumt haben, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja, also es gibt da die dollsten Mittel, wie die das versuchen. Dann werden Plakate aufgehängt irgendwo auf den Fluren, ja, und sag mal, das haben wir ja auch alles erlebt, ja. Und die liest vielleicht auch der eine oder andere, versteht sie aber nicht, ne? Und das größte Manko ist, dass versäumt wurde, die Menschen ganz am Anfang mitzunehmen, dass die sagen, das ist eine Strategie, die möchte ich mitleben. Die habe ich auch vielleicht mitgestaltet. So, und da gehen wir rein. Also ich sag mal, das Prinzip erstmal der Partizipation, dass wir sagen, also ihr müsst die Leute für euch gewinnen, sonst werden die das nicht umsetzen. Ihr werdet einen passiven Widerstand erleben, ja. Das sagt natürlich dir kein Mitarbeiter, Mensch, Herr Kogel, das, was Sie da irgendwie vorhaben, das setze ich nicht um, sondern der wird Gründe finden, warum es nicht funktioniert. So, und es wird auch kein Mittel geben, den zu zwingen, ja. So, und unsere Idee ist eben halt, gemeinsam mit dem Unternehmer oder gemeinsam mit dem Vorstand einen Weg zu finden, die Menschen rechtzeitig einzubinden, wenn das versäumt wurde, dann im Nachhinein nochmal einzubinden, denen die Strategien wirklich zu erläutern, ja, aber auch Veränderungswünsche der Mitarbeiter zu prüfen und gegebenenfalls auch einzubauen dann in so eine Strategie, so, und dann bekommt man da relativ guten Drive rein, so dass die Leute mitgehen. Also ich sag auch immer, wahrscheinlich wird man nicht immer 100% erreichen. Also es wird immer ein paar geben, die auch, das ist auch stark abhängig von der Größe des Unternehmens, aber je größer das Unternehmen ist, desto weniger ist der Prozentsatz der Menschen, die da zu 100% hinterstehen, ne? Und dann gibt es so ein paar, die sagen, ach, ich laufe einfach mal mit, mir ist es egal. Und es wird auch immer ein paar geben, die sagen, das ist nicht meine Welt, ne? Und da muss man dann auch gucken, dass man gemeinsam mit dem Unternehmen einen Weg findet, dass man sich gegebenenfalls von denen auch trennt. So, dann ist das eben halt nicht mehr deren Unternehmen. Ne?
Ja, absolut. Da ist wieder dieses Love it, change it or leave it. Und ja, auch wie der Kreis sich schließt, wie du vorhin sagtest, ne? Den Menschen, den Kontext, das Ziel zu erläutern und damit auch Sinnhaftigkeit zu geben. Das ist ja das, was du für dich selber komplett verinnerlicht hast, was du jetzt mit deiner Firma in Unternehmen bringst.
Genau, das ist das. Also das, was die Leute tun, die wollen ja was Sinnstiftendes tun. Also ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die sagen, ich komme hier einfach nur her, damit am Ende des Monats das Geld auf dem Konto ist, ne? Und der Rest interessiert mich nicht. Also die gibt's vielleicht auch, aber das ist absolut kleiner Teil. Die meisten Menschen wollen wirklich was Sinnstiftendes machen und auch für sich einen Erfolg haben und zu sagen, so, jetzt habe ich irgendwas hier getan, was das Unternehmen wirklich nach vorne bringt.
Absolut. Und ich sehe das so, dass die neuen, jungen Generationen das noch mehr in den Fokus rücken, diese Sinnhaftigkeit.
Ja, und die neuen Generationen, die haben es, ehrlich gesagt, auch viel schwerer, als ich es hatte. Also Ich höre immer sehr genau hin, wenn über diese Gen Z so abgelästert wird. Und wenn ich das mitkriege, dann sage ich, Leute, ihr müsst euch mal vor Augen führen, was für eine Informationsflut die ausgesetzt sind. Ja, und die müssen das jetzt auch irgendwie für sich alles sortieren. Ja, ich sag mal, ich war als Teenager so einer Informationsflut nicht ausgesetzt. Also, das ist, wenn ich mir angucke, wie die zugeballert werden, ja, das wundert mich, dass die das überhaupt alles irgendwie noch verarbeitet kriegen, ne, und irgendwie sortiert kriegen, und dann müssen die richtig und falsch irgendwie für sich auch noch interpretieren, und ich sag mal, wie viel Fake News gibt's, ne, und da bin ich wieder bei meinen Töchtern, die machen das sehr gut. Also die nehmen natürlich auch über die sozialen Medien unwahrscheinlich viel auf, aber die hinterfragen das auch nochmal und kann das überhaupt sein und prüfen nochmal andere Quellen bei Themen, die denen wichtig sind.
Ja, und auch das Thema Entscheidungen treffen bei der Fülle an Möglichkeiten. Ja.
Also wenn man allein das Thema Berufswahl, ja, also und dann ist da dieses Damoklesschwert KI, ja, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Segen oder ein Fluch, ne? Also ich persönlich glaube, das ist ein Segen, dass es das gibt, ja, das wird vieles erleichtern, ja, aber es wird auch, ich sag mal, die Menschen, die behaupten, die KI wird nicht Arbeitsplätze ersetzen, ich glaube, die liegen völlig falsch. Klar wird die Arbeitsplätze ersetzen, da wo es geht, aber sie wird auch Arbeit erleichtern an anderen Stellen. Und auch neue Tätigkeiten schaffen. Also, ja.
Absolut. Und was mir gerade noch einfällt, wenn ich dir zugehört habe, waren ja viel die Worte Klarheit und Kontext geben, um diese Sinnhaftigkeit in den Fokus zu rücken. So muss man ja im Grunde auch mit der KI sprechen. Die KI braucht Klarheit und die KI braucht Kontext.
Absolut.
Ansonsten gibt die nur Müll aus.
Ja, absolut. Absolut. Also, das ist ja. Da ist es im Grunde ja noch einfacher als beim Menschen. Beim Menschen ist es ja so, dass der auch noch. Ich glaube, als einziges Wesen auf der Welt in die Zukunft denken kann, ja, und da muss man dem ja auch nochmal Sicherheit geben. Und ja.
Achim, was war bisher dein schönstes Kundenfeedback in der PeopleBoost-Zeit?
Also, da gibt's tatsächlich eins, was ich immer wieder gerne zitiere, ist, dass ich in der Regel bin ich ja nicht alleine unterwegs, sondern nehme einen der Partner mit, die ich gewinnen konnte. Und da war es tatsächlich so, dass eine Geschäftsführerin uns mal gespiegelt hat, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. So, und das fand ich ein wunderbares Feedback, weil ich bin ja immer noch so ein bisschen Manager alter Couleur, ne? Also sehr stark KPI getrieben, ja, und die Partner, die ich habe, sind alle mal ein Vielfaches jünger als ich, ja, und die gehen sehr stark so in dieses, noch viel stärker als ich, in dieses Leadership-Thema rein, so. Und das ist eine gute Kombi, ja, also, und das ist uns jetzt also mehrfach gespiegelt worden, so. Und auch, was ich ein wunderbares Feedback fand, dass wir eine sehr, sehr hohe Flexibilität an den Tag legen. Also, wenn sich die Situation im Unternehmen verändert, und wir feststellen, das Konzept, was wir vor einem halben Jahr ausgearbeitet haben, das passt jetzt vielleicht nicht mehr, ja. Also dann sind wir auch in der Lage, das sofort umzubauen.
Ja, das klingt wirklich nach schönen Feedbacks. Und im Übrigen auch ist es eine große Stärke, Teams und auch Partnerschaften im Beruf so zusammenzustellen, dass man sich ergänzt.
Ja, das ist richtig. Also ich habe auch während meiner Zeit als Manager darauf geachtet, dass die Teams nicht zu homogen sind, dass ich nicht immer nur den gleichen Typus an Mitarbeiter habe, sondern ich habe darauf geachtet, dass es sehr heterogen ist. Das ist anstrengend als Führungskraft, ja, weil du die teilweise alle einzeln abholen musst, ne? Auch sehr unterschiedliche Egos bedienen musst, aber vom Output ist es gigantisch, weil du kriegst halt alle Facetten beleuchtet.
Unterschreibe ich sofort. Sowohl, dass es anstrengend ist, als auch, dass der Output sensationell ist.
Ja.
Achim, der letzte Teil im Podcast hat immer vier Fragen. Und die erste Frage ist, welchen Tipp für mentale Stärke möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Ja, also ich kann ja nur davon ausgehen, was mir immer geholfen hat. Und mir hat wirklich geholfen, Routinen zu entwickeln, ja, und nach Prinzipien zu handeln, und nicht nach Stimmungen zu handeln. So, dann hat man eine klare Struktur und kommt nicht in diesen Panikautomatismus, wenn es mal schwierig wird, sondern wenn man sich das beibehält, dann kommt man eigentlich sehr gut durch den einen oder anderen Sturm, ja. Und wie diese Routinen aussehen oder wie diese Prinzipien aussehen, das muss jeder für sich entscheiden. Also manche sagen, ich habe eben halt eine Morgenroutine. Ich habe ja auch eine Morgenroutine, hatten wir kurz drüber gesprochen. Also für mich ist der Espresso und dann ein langer Spaziergang mit dem Hund, das ist einfach wichtig für mich so. Und bei diesem Spaziergang habe ich dann auch kein Handy mit dabei. Ich fokussiere mich auf den Hund oder auf die Natur, die da um mich herum ist. Und aber das muss jeder für sich entwickeln. Aber ich würde jedem empfehlen, Routinen zu entwickeln, um dann kommt die eine oder andere Überraschung halt nicht so überraschend, ja, sondern dann weiß man, das arbeite ich jetzt einfach in Ruhe ab im Rahmen meiner Routinen.
Klingt nachvollziehbar. Und wenn wir noch eine Ebene tiefer gehen, was würdest du gerade jungen Menschen mitgeben, damit sie vielleicht den einen oder anderen Fehler vermeiden können, wo du vielleicht die Erfahrung mitgemacht hast?
Ja, also das ist... Also ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass sie die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe, weil die Zeiten sind halt andere. Also und es lässt sich nicht vermeiden, dass sie Fehler machen. Also sie werden Fehler machen. Also die müssen halt einfach darauf achten, dass es nicht zur Gewohnheit wird, Fehler zu machen, ja, sondern ich würde Ihnen raten, wenn ihr einen Fehler macht, was ist das, drauf zu gucken, was ist das Learning, ja? Und das möglichst nicht zu wiederholen. Ja, so. Ja.
Ja.
Also die Fehler, die passieren halt.
Ja. Und ich glaube auch, dass man, wie du es selbst gesagt hast, manche Fehler einfach auch selber machen muss. Selbst wenn man jetzt 5000 Tipps bekommt, man muss einmal selber reingetreten sein.
Ja, also es sollte nicht existenziell sich auswirken, so dass es wirklich zu einer Lebenskrise führt. Ne? Also ich glaube, da kann man vorher einiges vermeiden, aber eine Fehlervermeidungsstrategie, die gibt's nicht. Also die das muss man einfach durchlaufen. Wichtig ist, dass man so ein Thema sauber aufarbeitet und dann auch rechtzeitig korrigiert. Ja. Und sich auch der Verantwortung sich selbst gegenüberstellt. Ja, und nicht die Verantwortung bei anderen Menschen sucht.
Ja. Achim, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Ja, also das ist ein relativ alter und eigentlich auch abgedroschener Job. Ich würde sagen, nichts ist unmöglich. Ne? Also das zeigt sich daran, dass zum einen, dass mein Unternehmen, was ich jetzt so aufbaue, tatsächlich gut läuft. Und ich glaube, man kann wirklich sehr, sehr viel schaffen. Aber nichts ist unmöglich, meine ich auch. Also wer hätte vor Jahren gedacht, dass sich die Vereinigten Staaten doch so stark von demokratischen Prinzipien entfernen? Also das hätten wahrscheinlich viele auch nicht für möglich gehalten. Also das heißt, also es zeigt sich immer mehr, dass wir in dieser VUCA-Welt leben. Ne?
Ja, kann ich auch nur unterstreichen, auch dass es sowas wie Corona mal gegeben hat, wo man plötzlich nicht mehr raus konnte.
Ja,
also das sind jetzt die Negativbeispiele, ne? Und wenn man für sich schaut, nichts ist unmöglich. Ja, alles ist möglich.
Ja.
Wenn man es will.
Ja, das sehe ich auch so.
Die letzte Frage im Podcast geht immer an mich. Lieber Achim, was darf ich dir denn beantworten?
Ja, meine Frage wäre, wann für dich so der Zeitpunkt war, wann du gesagt hast, ich will eigentlich nicht mehr so die Erwartungen der anderen ständig erfüllen, also sprich aus diesem Angestelltenverhältnis rausgehen, sondern sagen, okay, ich gehe auch. Du bist ja jetzt auch Unternehmerin, ich gehe auch in dieses Unternehmertum und wann das passiert ist und was dazu geführt hat, dass du irgendwann gesagt hast, so, also jetzt schließe ich das Thema ab und jetzt kommt ein neues Thema.
Ich glaube, das ist relativ früh während meiner ersten Führungsposition passiert, dass ich gemerkt habe, ich mache gern mein Ding und setze auch gern meine Ideen selber um. Wenn ich kreativ bin, möchte ich niemanden fragen müssen. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich konnte das immer alles gut managen und mir hat mein Personalleiterjob auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch immer ein Umfeld, wo ich viel selbst entscheiden und machen konnte. Aber nie final. Und das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass mir das unfassbar wichtig ist. Das ist ja in anderen Worten das Thema Freiheit.
Ja.
Mit all dem, was damit einhergeht, mit Risiken, mit Unsicherheit und sonst was. Und ich habe über die Jahre immer mehr beobachtet, auf welcher Seite bin ich? Bin ich auf der Seite Sicherheit mit all den Vor- und Nachteilen oder bin ich auf der Seite Freiheit mit all den Vor- und Nachteilen? Und irgendwann war für mich klar, es ist die Seite Freiheit. Und das ist für mich heute ein absoluter Genuss, wenn ich entscheiden kann, wenn ich meine, ich muss mittwochs mittags Reittraining machen, weil ich ein Turnier habe, dann fahre ich. Mhm. Wenn ich meine, ich muss sonntags abends arbeiten, dann mache ich das. Ich entscheide das und ich liebe diese Verantwortung und diese Selbstbestimmtheit. Und es war ein langer Prozess und irgendwann, da bin ich wieder bei dem Bauchgefühl, war dieses Bauchgefühl und dieses, das ist jetzt dran, so laut, da kam ich nicht mehr dran vorbei.
Sehr schön, sehr schön. Also das ist ja auch ein schönes Gefühl. Ja, und ich sag mal, du sagtest gerade dieses Thema Freiheit, Vor- und Nachteile. Ich finde, es wenig Nachteile. Also ich sag mal, die Vorteile überwiegen und einer der größten Vorteile ist doch, dass man die Konsequenz des eigenen Handels spürt man sofort. Also das Feedback ist sofort da, ja, ob man es will oder nicht so. Da, also kann man ja gut mit leben.
Absolut. Und das war jetzt alles so sehr aus meiner Sicht, was das für mich persönlich bedeutet. Und es ist natürlich auch gleichzeitig schön, mit dem, was ich jetzt tue, noch mehr auch Menschen inspirieren zu können. Ja. Eine Podcastaufnahme heute Morgen mit dir zu machen. All diese Dinge sind sonst ja gar nicht so möglich. Und das ist für mich ein purer Genuss, das, was ich gerne mache, dann auch noch zum Beispiel mit sowas wie einem Podcast in die Welt tragen zu können.
Ja, sehr schön. Hast du deine Inspiration im Grunde genommen jetzt umgesetzt und gefunden?
So kann man das sagen. Lieber Achim, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für das spannende Gespräch, für die ganzen Insights und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit People Boost und bin gespannt, wie du das Unternehmen weiter aufstellst und vor allem, welche Freude du immer daran behältst.
Ja, herzlichen Dank für den schönen Austausch.
Sehr gerne und ich sage mal, bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.